Liebe Geschwister, ich grüße Sie herzlich zu meinem letzten Dienst hier im Rahmen dieser Jahresschlusskonferenz. Sie haben das Thema vernommen. Es geht um Sorgen, Prüfungsängste im Blick auf die Zukunft. Und jetzt können wir zwei Wörtlein wählen. Ich habe es in der Formulierung mit oder bezeichnet. Man kann auch sagen und. Denn wir leben in einer Welt, in der wir noch angefochten sind. Sagt es nicht der Herr Jesus selber? In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis. Dann kommt aber das göttliche Aber. Und diesen Aberglauben habe ich. Der ist biblisch legitimiert, ja? Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Das ist die Zusage Gottes bei allen Nöten, Anfechtungen, in denen wir noch stehen. Es ist eben nur die Frage, ob wir die Zusage Gottes höher achten als das, was im sichtbaren, wahrnehmbaren Bereich auf uns zukommt. Ich möchte kurz in dem ersten Teil noch einmal auf einige Probleme eingehen, die uns auch am Jahresende zum Jahreswechsel hin beschäftigen, nicht nur uns, sondern die Menschen in Politik, Wirtschaft und auch Religion. Das Wort diesen Jahres, das am meisten von den Medien benutzt wurde, Sie haben es sicher inzwischen schon auch erfahren, heißt Millennium, Jahrtausend. Man spricht sogar auch vom Jahrtausendfieber. Jahrtausendfieber, ja, das kann die Menschen schon ängstigen, aber auch irgendwie ekstatisch bewegen. Professor Volkmann, der zur Freien Gemeinde bei uns im Stuttgarter Raum gehört, der hat in einer Nummer der internationalen Vereinigung christlicher Geschäftsleute Folgendes dazu geschrieben. Früher hatte der Mensch Angst vor magischen Kräften, vor Kometen, Hexen oder Kobolden. Heute, im Computerzeitalter, artikuliert sich dieser Angstbedarf viel moderner. Manche befürchten, in der kommenden Neujahrsnacht würde eine Katastrophe ausbrechen, weil ältere Software die Umstellung auf die neue Jahreszahl nicht berücksichtigt hat. Fachleute, wie hier etwa vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, sind zwar zu anderen, viel positiveren Prognosen über das Ausmaß der zu erwartenden Ausfälle gekommen. Doch, so meint er, braucht der Zeitgeist, vor allen Dingen in Deutschland, immer wieder neue Angstthemen, sodass er wenig auf solche Sachargumente hört. Ist sicher bei einigen so, aber es gibt dennoch auch ganz berechtigte Sorgen. Als ich ein ähnliches Thema neulich in Reutlingen behandelte, da kam eine junge Frau zu mir und sagte, ja, es hat bei uns Probleme gegeben bei der Rentenauszahlung. Es funktionierte nicht. Und man nimmt doch etwa an, dass so 15% der Computer die 2000 Jahre Wende nicht so überstehen. Und manche warnen sogar, die eingebauten Chips früher, die auch irgendwie mit Zeitprogrammierung zusammenhängen, die könnten manches durcheinander werfen. Aber Sie haben sicher nicht den Eindruck, dass ich Ängste schüren will. Ich will nur einige Fakten real nennen, damit wir nachher auf diesem Hintergrund auch die Geborgenheit Jesu Christi erkennen und erfahren. Ich möchte auf dem Hintergrund der Globalisierungsentwicklung drei Momente ansprechen. Ich habe das kurz getan während meines ersten Vortrags. Wir haben Entwicklungen, die vor allen Dingen ja auch durch die Medien mitgetragen werden, die weltweit sind, da wird das Entfernteste, Entschuldigung, dann geht's besser. Also, verstehen Sie mich alle? Darf ich mal zwischendurch fragen? Ja? Gut. Ja. Die Entwicklungen in der Politik, der Wirtschaft und auch in der Religion werden irgendwie weltweit einerseits koordiniert, zum anderen aber auch entsprechend beobachtet, registriert, und es gibt eben Institutionen, die Sorge dafür tragen, dass einmal eine Weltregierung entsteht. Wir haben ja Anzeichen dafür, und die Bibel sagt ja ganz klar, dass es einmal dahin kommen muss, dass wir am Ende dieses Äons eine Weltregierung haben. Das kann nicht von heute auf morgen geschehen. Es gibt also Entwicklungen, die hier zu beobachten sind. Ich habe schon angedeutet, im politischen Bereich, gerade hier in Europa, die EU hat 13 Beitrittskandidaten. Und das prophetische Wort sagt ja, dass aus dem vierten Reich, das Daniel geschaut hat, mit Tiercharakter, dem Römischen Reich, nach einem Übergangsreich, das letzte große, schaurige Weltreich hervorgehen wird, unter der Führung eines Diktators, wie ihn die Welt so noch nicht erlebt hat. Es gab immer Vorläufer. Und darum sollten wir diese Entwicklung nur beobachten, nicht uns ängstigen lassen. Und dazu dient vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Entwicklung. Die Fusionen der großen Konzerne überschreiten längst die nationalen Grenzen. Und was vor allen Dingen entscheidend ist im Blick auf die Technik, dass man heute über das Internet sehr schnell Informationen einholen kann, kommunizieren kann, Konferenzen abhalten kann, Verträge abschließen kann, bargeldlosen Verkehr regeln kann und so weiter. Und das alles muss dahin tendieren, dass der Mensch in der letzten Phase dieser Entwicklung überall kontrollierbar ist. Und ich denke, deswegen möchte ich unter dem wirtschaftlichen Aspekt noch einmal auf das Internet eingehen. World Wide Web heißt es auf Englisch. Es ist übrigens sicher nicht zufällig, ja, dass die hebräischen Buchstaben für das W, WAF, 666 lauten. Oder ist es auch zufällig, dass viele Strichcodes, wenn sie einkaufen, eine Ware in einem Großmarkt auserwählt haben, dann brauchen sie ja nur an der Kasse vorbeigehen, der Scanner kann also sofort den Betrag entnehmen und ihnen vorlegen. Und das tendiert dahin, dass die Möglichkeit besteht, hier einmal zu kontrollieren. Es wird also zuletzt nicht mehr möglich sein, mit Bargeld zu zahlen. Da gibt es eine Fülle von entsprechenden Untersuchungen, die einfach die Vorteile darstellen. Das wissen wir ja auch. Manches lässt sich sehr schnell mit einer Bankkarte erledigen oder sogar auch von daheim, vom Computer aus Geschäfte abwickeln. Wir müssen also diese Entwicklung sehen. Noch allerdings, ich werde nachher auch ein paar Bedingungen nennen, die für die letzte Erfüllung entscheidend sind. Haben wir hier keine Befürchtungen, dass es jetzt schon um das Anbeten des Tieres gäbe? So weit ist die Entwicklung noch nicht fortgeschritten, aber die Tendenz, ich sage es immer wieder dahin, ist sicher zu beobachten. Da habe ich von einem jungen Mann, der sich auch in der Computerbranche sehr gut auskennt, im Internet mitarbeitet, ein Büchlein bekommen von einem nicht gläubigen Computerfachmann. Der schreibt, das Internet boomt, die Informationsgesellschaft wird weltweit propagiert. Kaum jemand ahnt jedoch etwas von den Schattenseiten dieser Entwicklung. Heute wird weltweit an Überwachungssystemen gearbeitet, in denen das World Wide Web eine Schlüsselrolle spielt. Durch das Internet in Verbindung mit implantierten, also unter die Haut eingepflanzten Erkennungschips, sollten wir einer noch nie dagewesenen lückenlosen Kontrolle unterworfen werden. Und der Autor dieses Buches weist nach, dass sich die Zahl des Tieres 666 der Johannesapokalypse auf diese Entwicklung bezieht und uns eindringlich vor den Folgen warnt. Es ist aber interessant, wenn er nachher Ratschläge gibt, wie wir dem entgegenwirken, dann kommt so etwas ganz Konfuses dabei heraus. Er vertritt nämlich die Esoterik. Wir bräuchten dann spirituelle Erlebnisse, die dieser materiellen Entwicklung entgegenarbeiten. Er ist also kein Christ, aber es ist interessant zu lesen, weil er Fachmann ist, kann er da auf einiges hinweisen, was in dieser Entwicklung heute schon wichtig ist zu beachten. Ich werde deswegen auch noch mal etwas sagen über diese Zahl 666. Sie haben sicher schon gehört, dass man versucht hat, diese Zahl zu deuten, Namen zu finden, die darauf passen. Sie müssen wissen, dass im Hebräischen und im Griechischen Buchstaben Zahlenwerte haben. Und wenn dann also ein Name erscheint im Griechischen und man die Buchstaben nimmt, sie mit den entsprechenden Zahlenwerten versieht, dann kann man feststellen, was für ein Wert dabei rauskommt. So hat beispielsweise Nero auch den Zahlenwert 666 gehabt. Oder im Lateinischen Vicarius Filii Dei heißt auf Deutsch der Stellvertreter des Sohnes Gottes. Und wer das ist, wissen Sie. Eindeutig 666 ist der Papst, und Sie wissen, dass Luther den Papst ja auch schon als Antichristen bezeichnet hat. Es gibt noch mehrere solcher Deutungsversuche. Die Adventisten haben das auch auf diese Art und Weise versucht, der katholischen Kirchen dann nachzuweisen, sie würde hier mit 666 in Verbindung bringen. Dann hat ein, ich weiß nicht wer, es war ein Theologe, geantwortet, Adventistenunfug auf Zahlen übertragen, gibt auch 666. Also Sie merken, da ist schon mancherlei mit dieser Ziffer, mit dieser Zahl spekuliert worden. Martin Buch und ich haben also auch gestern und heute immer wieder mal darüber gesprochen. Mathematisch gesehen ist es ja interessant, dass die Summe von 1 bis 6, also 1 plus 2 plus 3, 1 bis 36, 666 ergibt. Also wenn Sie die 1 plus 2 plus 3 bis 36 zusammenzählen, können Sie vielleicht noch machen daheim. Oder wenn Sie die entsprechende Formel kennen, kann man schneller machen, nicht die von Gauss erfunden wurde, dann kommt man auf dieses Ergebnis. Das bedeutet also, dass hier ein Supermensch, 6 ist nämlich die Zahl für den Menschen, ein Supermensch in Erscheinung tritt, ja, ein dämonisch Besessener. Und das ist das Entscheidende. Und wenn der auftaucht, dann, liebe Geschwister, wird die gläubige Welt, die das miterlebt, wissen, das ist der Betreffende. Und dann müssen wir in diesem Zusammenhang noch die Entwicklung der Religion mit betrachten. In einer der letzten Nummern von Idea Spectrum gab es einen Artikel unter der Überschrift Parlament der Weltreligion. Im Jahre 2000, so heißt es da, wird bei den Vereinten Nationen in New York ein erstes Gipfeltreffen der Weltreligionen stattfinden. Der Millennium Weltfriedensgipfel, wie das Treffen genannt wird, soll vom 28. bis 31. August in New York stattfinden. Hier taucht auch wieder der Begriff Millennium auf. Jahrtausend. Früher wurde er nur im Zusammenhang mit der Eschatologie, mit dem tausendjährigen Friedensreich erwähnt. Das ist schon interessant, dass gerade jetzt zu dieser Zeit dieses Wort so stark auch in den Medien verwandt wird. Dann schreibt Klaus Schmidt in dem Wort zur Zeit etwas, was auch diese von mir angedeutete Parallelentwicklung im politischen, wirtschaftlichen und religiösen Sinne andeutet, global nämlich. Da heißt es, die entstammen, also diese Tendenzen, den finsteren Sphären. Und zwar muss man gemäß dem dreiteiligen Stufenplan folgend sehen, als erste Etappe im religiösen Bereich ist die Einverleibung der reformatorischen in päpstliche Oberhoheit angesagt. Also Protestanten werden irgendwie vom Katholizismus, so meint er, aufgefangen. Im zweiten Abschnitt sollen dann die Buchreligionen Judentum, Christentum und Islam zusammenfinden, bis drittens schließlich alle Kulte und Kulturen miteinander verbunden sind. Und das ist die Tendenz auch seitens der UNO, auch in Verbindung mit den Entwicklungen innerhalb der Christenheit. Und in einem Büchlein, die Zukunft besser kennenlernen, herausgegeben von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Bekennender Christen, da wird die Entwicklung auf Babylon hin angedeutet. Einmal die politische Einheit zur Vollendung Babylons schreitet fort. So heißt es hier. Daraus nur kurz ein Abschnitt. Wie weit der politische Einfluss schon seit langem geht, ist auf der amerikanischen Dollarnote zu sehen. Und zwar im Blick auch auf die Illuminaten und die Freimaurerei. Dargestellt ist das babylonische Tonfragment als unvollendete Pyramide. Über dem Pyramidenstumpf befindet sich das Dreieck mit dem Auge Luzifers, umrahmt von den lateinischen Worten Anuit Coeptis, das heißt, was ihr beginnt, das wird gelingen. Und dann darunter Novus Ordo Seculorum, das heißt also die neue Weltordnung. Es ist schon interessant und kommt sicher nicht so bei dieser Dollarnote alles zufällig zustande. Und dann heißt es auch, die wirtschaftliche Einheit zur Vollendung Babylons schreitet fort. Die immer stärker werdende gegenseitige weltweite, besondere wirtschaftliche Abhängigkeit auf dem Hintergrund der Weltreligion ist unübersehbar. Und darum die Entwicklung innerhalb des Christentums, dann weltweit alle monotheistischen Religionen umfassend, da heißt es, die religiöse Einheit zur Vollendung Babylons schreitet ebenfalls fort. Das wissen Sie etwa, dass der katholische Theologe Kühn sagt, es gibt keinen Weltfrieden ohne den Frieden der Religion. Es gibt keine Welteinheit ohne Einheit der Religion. Und das müssen wir auch immer wieder bedenken und beachten. Ich wollte das nur einmal noch kurz andeuten, zitieren, damit wir sehen, wohin die Entwicklung geht. Aber jetzt noch einmal zurück zu 666. Noch ist es nicht so weit, denn wenn der letzte Weltenherrscher, auch der Gesetzlose, kommt, dann müssen noch einige Bedingungen erfüllt sein. Und die möchte ich Ihnen noch mal nennen, auch im Blick auf die Zahl 666. Dazu hat ein Autor, Detlef Grebe, etwas geschrieben. Und zwar denke ich, das ist wichtig zu beachten. Die erste Bedingung wäre, der Antichrist, ein abgrundtief gottloser politischer Diktator mit unvorstellbaren dämonischen Kräften, muss zur absoluten Weltherrschaft gelangt sein und sich die Völkermassen der Erde völlig unterworfen haben. Dann erst ist es soweit. Aber wie gesagt, die Tendenzen auf allen drei Ebenen, politisch, wirtschaftlich, religiös, die gehen dorthin. Die zweite Bedingung, der falsche Prophet, ein geistlicher Führer mit ebenso übernatürlichen Fähigkeiten wie der Antichrist, muss ebenfalls ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit treten. Ihm muss das Unfassbare gelingen, die endzeitlichen Massen durch gewaltige Zeichen und große Wundertaten so zu beeinflussen, dass sie sich wiederum von ihm dazu verführen lassen, den Antichristen als Gott anzubeten. Und eine dritte Bedingung, die Zeichen, dass die Menschen an die rechte Hand oder Stirn annehmen sollen, muss aus dem Namen des Antichristen bestehen oder aus der Zahl, die sich aus den Buchstabenwerten ergibt. Das habe ich Ihnen ja dargestellt. Nicht? Wenn also dann auch zugleich dieser Chips der Ausweis ist für den betreffenden Menschen. Also da die Daten so gespeichert werden, dass ein solcher Chip vielseitig anwendbar ist. Zugang, wie gesagt, zu den Bankkonten, und zugleich Ausweismöglichkeit und noch vieles andere mehr. Und die letzte Bedingung, wenn jemand die Annahme dieses Zeichens verweigert, dann muss das zum sofortigen Ausschluss von jeglicher wirtschaftlichen Versorgung führen. Die Betroffenen dürfen keine Möglichkeit mehr haben am Kaufen oder Verkaufen. Das heißt, sie haben keine Existenzgrundlage. Das steht in der Offenbarung beschrieben. Liebe Geschwister, ich darf allerdings sagen, ich bin der Meinung, wir werden Anfänge miterleben. Allerdings, wenn dieser Gesetzlose auftritt, dann wird auch sehr bald das Gericht einsetzen. Und ich will nachher das auch noch im Sinne eines Trosts mitgeben, dass wir wissen dürfen, wir sind nicht gesetzt zu diesen Zornesgerichten. So viel in diesem ersten Teil und nun soll uns der zweite vielmehr noch beschäftigen, jetzt geht es um das Positive, um das Geborgensein. Aber ich darf noch einmal sagen, wir müssen ja auch wissen, worin wir geborgen sind, wovor wir geborgen sind. Und wenn es heißt, in der Welt habt ihr Drangsal oder auch Anfechtungen, nicht, dann müssen wir schon darauf achten, wir dürfen also nicht nur einseitig das Wort Gottes für uns im Sinne einer Bedürfnisbefriedigung nehmen. Wir müssen auch die Gesamtentwicklung, wie es das prophetische Wort uns bietet, ganz persönlich aufgreifen. Ein Wort, das ich auch hier schon zitiert habe, was grundlegend ist, Johannes 3, Vers 16, soll also diesen Teil einleiten. Es ist die Liebe Gottes dadurch kund geworden, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Diese Liebe hat sich in Jesus Christus geoffenbart. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und das ist, liebe Geschwister, mehr noch als irgendwie in eine Rührseligkeit Jesus anzunehmen. Heute wird ja diese ganze ernste Botschaft so sehr verpackt, auch mit emotionalen Anlässen. Sehen Sie mal, wenn der Herr Jesus auf dieses Wort hinweist, dann bringt er im Kontext etwas in das Gesichtsfeld des Zuhörers, und das war ein theologisch gebildeter Mann, der ja da zu Jesus kam, Hinweis auf das Geschehen in der Wüste, als nämlich die Juden wieder einmal rebellierten, das Volk Israel nicht einverstanden war mit der Führung Gottes, da mussten feurige Schlangen das Lager der Israeliten befallen und viele wurden von diesem Todesgift so getroffen, dass sie am Rande des Todes standen. Und in diese Notlage hinein kam dann die Botschaft des Mose durch Gott, er möge ein erhöhtes Zeichen aufrichten, also diese eherne Schlange. Und genau das sagt der Jesu Nikodemus. So wie in der Wüste diese Schlange erhöht wurde, muss des Menschensohn erhöht werden. Also es ist nicht so eine billige Larifari-Sache. Da geht es wirklich um das Existenzielle. Menschen, die im Tode preisgegeben sind, können errettet werden. Und auf ganz einfache Weise, indem sie auf das achten, was Gott ihnen da als Zeichen schenkt. Und das ist ein Hinweis auf den gekreuzigten Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und er musste sterben für uns. Darüber habe ich gestern etwas gesagt. Und das wird ja in besonderer Weise in Philipper 2 dargestellt, dass der Herr aus der Herrlichkeit in einem siebenfachen Abstieg im Gehorsam bis zum Tode am Kreuz ging und dann noch hinabgestiegen ist in die untersten Örter. Da ist dann die Rettung der ganzen Menschheit geschehen und sonderlich jetzt für uns, die an ihn glauben. Johannes sagt, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht nur, aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Da geschah Versöhnung. Das ist die Grundlage für den Glauben, diese Liebe Gottes. Und die hat Konsequenzen. Aus Römer Kapitel 5, einige Verse. Da wir nun gerecht geworden sind aus Glauben, übrigens aus Glauben, das war die Botschaft Martin Luthers entgegen der Werkgerechtigkeit in der damaligen Zeit. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede mit Gott ist die erste Voraussetzung. Dann haben wir durch ihn Zugang im Glauben zu dieser Gnade, auch wieder allein aus Gnaden. Gnade ist das Geschenk Gottes in Christus Jesus. Und in dieser Gnade stehen wir und rühmen uns aufgrund der Hoffnung oder der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Wieder die Zielsetzung. Nicht allein aber das, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass Bedrängnis Ausharren bewirkt. Ausharren Bewährung, die Bewährung aber diese Hoffnung und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Also wir stehen in Kämpfen, in Anfechtungen und Paulus resigniert nicht. Er rühmt sich dieser Erfahrungen, dieser Proben, weil er darin bewährt wird. Und so sollen wir auch bewährt werden, wenn wir all das hören, was jetzt um die Jahrtausendwende spektakulär geschieht, im Blick auf die Zukunft, manches Sensationelle von Politikern oder auch religiösen Führern kundgetan wird. Was alles auf uns zukommt, wir dürfen Bewährte sein. Und der Grund dafür, dass diese Erwartung im Blick auf die Herrlichkeit des Herrn uns nicht zu Schanden werden lässt, das liegt in der Aussage, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jetzt dürfen wir also Anteilnahme haben an der Gemeinschaft mit dem erhöhten Christus, an der Liebe Gottes, die nicht nur spärlich unsere Herzen berührt, nicht nur tropfenweise, sondern ausgegossen. Gott will uns mit der Fülle des Reichtums beschenken. Und das Wesentliche, was Gott in der Gnade für uns bereithält, ist immer die Liebe. Nehmen Sie das mit, diese Liebe Gottes, die nicht nur irgendwo da ist, die nicht einmal in einer Krippe nur war. Nicht für die meisten ist Weihnachten jetzt wieder vorüber und was nun? Wenn nicht der lebendige Christus in Ihnen wohnt, wenn nicht die Liebe Gottes ausgegossen ist, haben Sie keine Perspektive. Wir dürfen sie haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist also verklärt Christus, vermittelt die Liebe. Und wenn Sie an die Frucht des Geistes denken, steht als erstes da die Liebe. Und man kann auch sagen, im Blick auf die weiteren Momente, das ist eine Entfaltung dieser Liebesfrucht im Einzelnen. Mit Freude und Friede sind die Nächsten und es kommen noch andere wunderbare Eigenschaften. Also gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus, Friede mit Gott und dabei wird zugleich die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Das ist das Ergebnis der Versöhnungstat Jesu Christi. Darüber dürfen wir uns freuen. Und so beginnt in einem Leben eines Gläubigen die neue Schöpfung und das zugleich Geborgensein in der Liebe Gottes. Und nun nenne ich Ihnen einige Stellen aus 1. Johannes Kapitel 4, auch im Blick auf die Liebe Gottes. Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Immer wieder muss die Priorität klar sein. Die Liebe Gottes ist das Erste. Dann aber sollen auch wir in dieser Liebe stehen, in ihr wachsen. Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt. als Sühnung für diese Sünden. Darum dann die Ermahnung in Vers 7, Geliebte, lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ich fand daheim bei meinen lieben Geschwistern Buch, so ein kleines Büchlein von einem Pfarrer in London geschrieben, so etwa in den 50er Jahren müssen diese Erlebnisse stattgefunden haben, wo dieser begnadete Gottesmann und Seelsorger sich um die Ärmsten der Armen in den Elendsvierteln auch in London gekümmert hat. Und es hat mich schon sehr bewegt, wie er diesen gefallenen Menschen nachgegangen ist, wie er sie herausgeliebt hat, aus einem Elendszustand, wo menschlich gesehen keine Hoffnung bestand. Die Liebe Gottes in unser Herz hineingelegt, drängt uns also auch dazu, dass wir diese Liebe weitergeben. Auch nur dann, liebe Geschwister, können wir diese Geborgenheit in Gott und seiner Liebe immer wieder neu erkennen. Und Gott hat uns ja schon geliebt, als wir noch Fremde waren. Wir vergessen das so oft, wenn wir die Menschheit im Elend sehen oder selbst da, wo Menschen atheistisch eingestellt sind oder revoltieren gegen Gott und alles Religiöse. Vers 16, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, sie muss erkannt werden, diese Liebe Gottes. Wenn ich über die Liebe spreche, eröffne ich meistens, auch wenn junge Leute da sind, diesen Vortrag mit dem Hinweis, ich spreche jetzt nicht über das, was heute in ist, Erotik und Sexualität. Das ist nichts Verwerfliches, wenn es in der Liebe Gottes eingebettet ist, ein Geschenk Gottes. Aber heute versteht man in der Regel unter Liebe nur Bedürfnisbefriedigung. Und Sie haben sicher auch noch die Erinnerung an die Love Parade in Berlin, also die Liebesparade. Eine Liebesparade unter solchen Bedingungen. Es ist nur ein schlimmes Abbild dessen, was Gott unter Liebe versteht. Geliebte, wenn Gott uns geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben, ist dann die Konsequenz. Und wie schnell gehen Ehen auseinander, wo man sich mal gelobt hat, bis der Tod uns scheide, zusammenzubleiben. Diese Formel wird schon gar nicht mehr immer eingesetzt. Aber wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Und Gott ist die Liebe, so heißt es dann in Vers 16, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also das Bleiben in Gott, in Christus, ist gebunden an das Bleiben in der Liebe. Sicher ist diese Liebe mit Wahrheit gekoppelt. Ich sage das immer wieder, Liebe ohne Wahrheit ist keine echte Liebe. Sentimentalität oder führt im Glaubensbereich oft in die Schwärmerei. Aber nur Wahrheit ohne Liebe kann sehr hart sein und fanatisch werden. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich habe das letzte Mal über dieses Bleiben gesprochen, dass wir am Wort bleiben, in der Liebe bleiben. Das ist immer wieder zu praktizieren, jeden Tag neu. Das ist kein Automatismus, es ist aber etwas, was mit der organischen Verbindung des Einzelnen mit dem Gott der Liebe zusammenhängt. Und dann, liebe Geschwister, kommt eine wunderbare Aussage, die unser Thema betrifft. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ich habe hier einmal über zwei negative und positive Dreiheiten gesprochen. Zweifel, Sorge und Furcht ist das negative Trio. Und dem steht gegenüber Glaube, Liebe und Hoffnung. Wie kommt es oft zu Furcht? Zweifel, an der Liebe Gottes. Zweifel am Wort. Sollte Gott gesagt haben, kümmert sich Gott wirklich um meine Not, um meine Probleme? Wir kommen alle oft in die Anfechtung, gerade wenn manches ausweglos erscheint. Zweifel. Und Satan ist der, ein Lügner von Anfang an, der den Zweifel zuerst schürt. Und aus dem Zweifel heraus kommt die Sorge. Wie geht's weiter? Habe ich einen Helfer? Komme ich aus dieser schwierigen Situation heraus? Und wenn wir nicht praktizieren, was in Philipper Kapitel 4 steht, all eure Sorge werft auf ihn. Philipper 4, Vers 6. Denn, so sagt dann Petrus, in 1. Petrus Kapitel 5, denn er ist besorgt um euch. Und wir sollen dann mit Bitten, Flehen und Danksagung diese Sorgen abgeben. Und dann heißt es in wunderbarer Weise Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denksinn, der soll unsere Herzen und Sinne bewahren wie in einer Feste. Dieses Sorgen abgeben ist ganz entscheidend. Es gibt Menschen, die fühlen sich wohl darin, ständig diese Sorgen in der Gedankenwelt kreisen zu lassen. Kennen Sie solche, die nur pessimistisch ausgerichtet sind? Und da heißt es, diese Sorge wegzuwerfen. Es ist nicht nur so eine legere Handbewegung, sondern dazu bedarf es der ganzen Initiative des Willens des Menschen durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes inspiriert, diese Sorge dem abzugeben, von dem ich auch weiß, der für mich sorgt. Und das, liebe Geschwister, setzt wiederum voraus, dass wir den Gott der Liebe kennen. Denn wenn heute viele junge Menschen gefragt werden, nach dem Abitur, was sie machen wollen, wissen sie oft nicht, wie es weitergeht. Studieren momentan längst nicht mehr so viele, wie das noch etwa vor 10 Jahren der Fall war. Sie haben keine Zukunftsperspektive. Aber es sollte kein gläubiger junger Mensch hier verzagen. Gott hat einen Weg und Plan mit ihm. Und auch für die Älteren, wenn die körperlichen Gebrechen zunehmen, was wird, wie geht's weiter? Ich habe manche bei mir daheim, auch in der seelsorgerlichen Betreuung, die allein leben. Das ist nicht einfach, ohne irgendwelche Hilfe von Verwandten. Wie geht's weiter? Da Mut zu machen, wir haben einen Gott, der ist der Gott der Liebe, der sorgt für uns. Und darum müssen wir diesen Gott der Liebe kennen. Der Gott, der sich uns in Christus geoffenbart hat. Sehen Sie, und wenn diese Sorgen nicht abgegeben werden, kommt als nächstes die Furcht, Furcht vor. Ängste sind das allgemein umfassende, Furcht vor Menschen, Furcht vorm Altern, Furcht vor Krankheiten, Furcht vor Unfällen, Furcht vor. Darum ist es wichtig, dass wir den Anfängen wehren und die Liebe Gottes einsetzen. Und das steht eben hier. Wie können wir den Anfechtungen, Nöten, Problemen entgegnen, indem wir selber die Probleme in die Hand nehmen? Sicher dürfen wir vieles tun, wenn wir einen klaren, vom Geist erleuchteten Verstand haben. Aber hier steht es, wer treibt die Furcht aus? Die Liebe Gottes. Die vollkommene Liebe. Und wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm bleiben und leben, dann wird die Liebe in uns immer wieder neue Zuversicht, herrliche Perspektiven schenken. Das ist doch etwas Mutmachendes, auch im Blick auf das, was auf uns zukommt. Wir wissen das nicht im Einzelnen. Nicht, wenn wie jetzt wir daheim den Sturm erlebt haben, der sich zum Orkan ausweitete und bei uns die Ziegeln von den Dächern heruntergeweht wurden, Bäume umknickten. Auf der Langensteinbacher Höhe, habe ich gehört, ist der Park fast verwüstet worden, nicht? Wenn man das mal so miterlebt oder dann an die noch schlimmeren Katastrophen denkt. Und das habe ich in der Zeitung gelesen bei euch da in der gestrigen Ausgabe, dass die Meteorologen damit rechnen, dass diese Naturkatastrophen zunehmen werden, weil eben der Mensch vieles dazu beigetragen hat, durch die Emissionen, dass unsere Atmosphäre eben nicht mehr wie früher war. Dadurch gibt es klimatische Veränderungen. Das sind aber alles erst Anfänge der Wehen. Und wenn Sie an die Offenbarung denken, was kommt auf uns zu? Und da, liebe Geschwister, zu wissen, im Einzelnen können wir nicht sagen, was geschieht, was kommt, aber wir dürfen wissen, wer kommt. Und so heißt es in Vers 17 des gleichen Kapitels, 1. Johannes 4, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Jawohl, auch wir wissen, dass Gerichte noch kommen in den verschiedenen Haushaltungen. Es gibt unterschiedliche Arten der Gerichte. Auch die Gemeinde wird, wenn sie entrückt ist, noch durch den Preisrichterstuhl gehen müssen, vor ihm erscheinen müssen. Aber da geht es nicht mehr um verloren und errettet werden. Ich habe gestern darauf hingewiesen, sondern was wir auf dem Grund aufgebaut haben. Aber das letzte Weltengericht, wie es in der Offenbarung geschildert wird, das Gericht vor dem weißen Thron, das kommt noch und wird dann, wie deren Namen nicht im Lebensbuch stehen, verurteilen, dass sie den zweiten Tod erleben. Aber wir dürfen schon wissen, wir sind aus dem Tode zum Leben hindurchgedrungen. Zukunftsperspektiven, ja, wir haben eine lebendige Hoffnung, Jesus Christus kommt. Und jetzt darf ich nochmal die Stelle zitieren, die Martin Buch gelesen hat. Ich bin überzeugt, sagt dann Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Dieses Geborgensein wünsche ich Ihnen, gebe ich Ihnen mit, auch als einen letzten Gruß von hier aus, mit auf den Weg. Nehmen Sie das für sich in Anspruch. Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Und den Schlussaspekt möchte ich noch einmal richten, auch auf die Zukunft und von 1. Thessalonicher 5 her. Auf diese positive Dreiheit zurückkommen, die der Negativen entgegensteht und die uns das Geborgensein vor den Gerichten verheißt. Das Negative nochmal, Zweifel, Sorge, Furcht. Und am Schluss von 1. Korinther 13, ich habe schon erwähnt, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und diese drei Begriffe tauchen noch einmal auf in diesem Endzeitkapitel. Da heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 5, ihr aber seid Söhne des Lichtes, Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis an. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafen schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind des Nachts trunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, und jetzt kommt's, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung oder Erwartung des Heils. Und Vers 9 wieder, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir finden übrigens bei Paulus auch immer wieder beides. Das Mutmachen, das Herrliche, er weist aber auch auf die negativen Entwicklungen, Gefahren, Probleme hin. Er spricht vom Zorn Gottes. Und dann findet auf dieser Erde der Zorn Gottes die schrecklichste Auswirkung vor. Das ist in den Zornesschalengerichten. Darauf habe ich immer wieder in diesem Zusammenhang hingewiesen. Und wenn es heißt, Gott hat uns nicht bestimmt zu diesem Zorn, dann bin ich gewiss, dass dann, wenn diese letzten Gerichte über die Erde hinwegbrausen, zuvor gibt es ja dann noch die Siegel- und Posaunengerichte, die Gemeinde Gottes entrückt ist. Geht das aus diesem Text hervor? Ja, wenn wir Kinder des Tages sind, Kinder des Lichts, wachen und nüchtern sind. Die Kinder der Nacht sind, die wird übrigens dieser Tag, und zwar der schreckliche Tag des Zorns, ergreifen, da steht kurz vorher, wie ein Dieb in der Nacht. Aber wir sollen nicht solche sein. Paulus differenziert hier immer wieder. Er spricht von ihr und sagt dann sie aber. Eine klare Unterscheidung. Genau wie beim Auszug Israels aus Ägypten. Wir dürfen geborgen sein. nicht gesetzt zum Zorn. Und die drei Stücke, die uns Gott anbietet, ähnlich wie bei der Waffenrüstung in Epheser 6 von Vers 10 an. Das ist bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, also völlig geschützt. Und hier wieder Glaube und Liebe. Ist das nicht eine wunderbare Einheit, was wir da in der Bibel finden, auch in Verbindung mit 1. Korinther 13? Das ist das, was übrigens am Schluss hält. Hier geht es um gar nichts anderes, um irgendwelche Erfahrungen oder auch Gaben, die sein können. Das ist hier nicht mehr relevant, sondern entscheidend, ob wir den Panzer des Glaubens, der Liebe haben und angetan sind mit dem Helm der Errettung drum. Das heißt, das ist keine Errettung wie beim Beginn der Wiedergeburt, bei der Bekehrung. Hier geht es um die Zielperspektive, wenn der Herr kommt. Und wir dürfen das jetzt schon wissen. Diese Geborgenheit wird beschrieben, ich habe die Stelle auch schon oft genannt hier, in Kolosser 3. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn er geoffenbart wird, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Das ist Freude, das ist Herrlichkeit, das darf uns beglücken. Das ist anders als in der Finsternis zu leben, in der Sünde, von dieser Welt geprägt zu sein. Und ich sage immer wieder, was wir anschauen, das prägt uns. Und wenn wir das Wort Gottes lieben, Christus anschauen, werden wir verwandelt in das Bild seiner Liebe von einer Herrlichkeit zur anderen. Wir sind dazu gesetzt zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, wenn er wiederkommt. Und nicht bestimmt für diese schaurigen Gerichte. Liebe Geschwister, ist das etwas Mutmachendes? Darum angesichts dieser negativen Entwicklung, es wird in dieser Welt schlimmer. Ich habe das angedeutet deswegen im Blick auf die Globalisierung, dass einmal der letzte Herrscher kommt, ein grausamer Tyrann und Diktator, der dann von allen fordert, göttliche Anbetung, wie das ja die römischen Cäsaren schon getan haben. Nicht? Denn Nero ist sicher ein Vorbild auf den Antichrist. Deswegen hat er die Christen so schaurig verfolgt, weil sie in Nero, diesem Cäsaren, nicht die göttliche Erhabenheit erkennen wollten. Und Augustus heißt ja der Erhabene, der Göttliche. Da gibt es dann Entscheidungen für die Letzten, die hier noch auf dieser Erde sind. Und ich denke, das hängt auch sehr stark zusammen mit der Auswahl aus Israel. Aber wir sollten uns jetzt schon besinnen, habt nicht lieb diese Welt noch, was in der Welt ist. Denn diese Welt vergeht. Wer den Willen Gottes tut, wer in der Liebe bleibt, der darf wissen, angetan mit dem Helm des Heils zur Errettung droben. Der darf diese Gewissheit haben. Weil unser Bürgertum dort oben ist und wir schon da geistlich zu Hause sind, das ist Wesenhaftigkeit. Nach Kolosser 2, Vers 10 heißt es, wir sind jetzt schon in ihm dort vollkommen im Glauben. Aber wir sind zugleich auch Wandelnde. Das ist die Spannung hier. Denn der Grund ist immer wieder, so heißt es dann in Vers 10, er ist für uns gestorben. Damit wir, ob wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das heißt, diese Herrlichkeit in der Entrückung miterleben. Das ist das, was Gott für uns bereitet hat und was wir im Blick auf die Zukunftsperspektive geistinspiriert erkennen und dann auch ausleben dürfen. Liebe Geschwister, dazu wollte ich Ihnen Mut machen und das war der Tenor auch meiner Dienste. Und ich möchte Ihnen dieses eine Wort noch einmal mitgeben. Bleiben Sie in der Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das Bleiben ist das Entscheidende und das können wir immer durch den Glauben wieder praktizieren. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Er verlangt von uns nichts Unnötiges. Er erwartet, dass wir treu sind im Glauben und er selber gibt die Kraft. Und dann nenne ich zum Schluss noch dieses Wort, was ich gestern zitiert habe. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder Zucht bzw. gesunden Vernunft. Das möge Ihnen der Herr verinnerlichen. Und ich darf mich jetzt auf diese Weise hier von Ihnen verabschieden. Ich muss gleich in einigen Minuten den Zug noch benutzen, damit ich heute doch noch nach Hause komme. Sie haben Verständnis dafür. Ich verabschiede mich denn auf diese Weise. Und wenn wir das Lied gesungen haben, wird mich der liebe Bruder Martin nachher noch zum Zug fahren. Der Herr segne Sie in diesem Sinne also. Brauchen wir kein Millennium für haben. Nun können getrost sein, wir warten auf ihn, den wiederkommenden Herrn, und weil unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, werden wir mit ihm geoffenbart. Und dann beginnt das Eigentliche, nämlich, das ist nicht Selbstzweck dieser Errettung, sondern dass wir, und das hängt auch mit dem Wort, was ich sagte, 2. Korinther 1, Vers 20 zusammen, die sind, durch die auch Gott die letzten Ziele mit erreichen will, bis Gott sein wird, alles in allem. Darauf dürfen wir uns auch freuen. Der Herr segne Sie. Amen.